Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at ka'chava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's ka'chava, K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 9. Januar und wir sprechen über den verschobenen Stresstest für die Börsen, den ultimativen Dividendenkalender für den DAX und wie dir ChatGPT helfen kann beim Eigenheimkauf. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt die wunderbare
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Nach einer eher durchwachsenen Börsenwoche geht es heute an den Märkten doch eine ganze Ecke freundlicher zu. Dank solider Arbeitsmarktdaten in den USA dominiert die Farbe Grün auf den Kurszetteln und sorgt so für einen fröhlichen Börsenfreitag oder Freutag, wenn man so sagen will. Der DAX schafft am Nachmittag mit einem Plus von 0,5% ein neues Allzeithoch bei mehr als 25.200 Punkten und auch Stoxx 600, Eurostoxx 50 und der FTSE 100 in London verabschieden sich mit einem soliden Plus ins Wochenende.
Und in Asien gab es heute Morgen vor allem bei den Rüstungsaktien ein kleines Feuerwerk, kann man so sagen. Die Aktien des südkoreanischen Konzerns Hanwha Systems und auch von Hanwha Aerospace schossen um 27% und 11% in die Höhe. Grund sind natürlich die Nachwehen von Trumps Ankündigung, Amerikas Traummilitär auszubauen. Der CEO des von Hanwha meldete, dass man in Verhandlungen mit der US Navy über den Bau von Wasserfahrzeugen sei.
Und dann bahnt sich ein neuer Versuch einer Riesenfusion im Rohstoffgeschäft an. Die Konzerne Rio Tinto und Glencore verhandeln gerade eine mögliche Hochzeit. Es entstünde der weltgrößte Bergbaukonzern mit einem Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Dollar.
Und ob die größere Rio Tinto per Aktientausch Glencore schluckt oder wie das Zusammengehen aussehen könnte, ließen die beiden Unternehmen noch offen. Aber der Wille ist groß. Vor einigen Jahren hatten es die beiden Konzerne schon einmal versucht, scheiterten aber an unterschiedlichen Bewertungsvorstellungen.
Und der neue Management bei Rio Tinto will man dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance geben. Glencore mit Sitz in der Schweiz wurde einst vom legendären Rohstoffhändler Mark Rich gegründet, der den Spitznamen King of Oil trug. Profitieren besonders natürlich von den Plänen. Die Aktie schoss heute zwischenzeitlich um mehr als 10% in die Höhe.
Und in Deutschland gehörte die Auto 1 Aktie zu den großen Tagesgewinnern mit einem Plus von mehr als 5%. Der Wert profitierte von einer sehr optimistischen Analysteneinschätzung von Goldman Sachs. Die Analysten lobten nämlich ein Kursziel von 39 Euro je Aktie. Aktuell kostet die Aktie knapp 30 Euro. Das Allzeithoch von November 2021 liegt bei 31,5 Euro.
China rüstet weiter kräftig auf in Sachen KI. Heute Morgen ging mit Minimax der nächste sogenannte AI-Tiger an die Börse in Hongkong. Das Unternehmen gilt als eines der größten KI-Startups im Reich der Mitte und sammelte mehr als 600 Millionen Dollar bei Investoren ein. Und die Nachfrage war groß. Zwischenzeitlich hat sich die Aktie während des ersten Handelstages mehr als verdoppelt. Am Ende lag das Plus dann noch bei knapp 80%.
Und damit gehen wir wieder über den großen Teich. Die Arbeitsmarktdaten halfen auch den großen US-Indizes natürlich zu einem positiven Wochenschlussspurt. S&P 500 und Nasdaq liegen zur Stunde 0,3% im Plus. Der Nebenwerteindex Russell 2000 kam mit 0,8% etwas kräftiger zu liegen.
Und in den USA profitierten Immobilienfinanzierer und alles, was mit dem Bau von Häusern zu tun hat, von Trumps Ankündigung, Eigenheime und die Finanzierungen günstiger zu machen. Die Details dazu gibt's gleich im Bigger Picture. Die Aktien von Loan Depot schossen 17% nach oben. Open Door Technologies ging um fast 9% durch die Decke. Und auch Fannie Mae und Freddie Mac sollten Anleger in den nächsten Wochen mal im Auge behalten.
Zu den Tagesgewinnern zählte auch zur Abwechslung mal wieder Intel. Der Chip-Konzern fiel ziemlich in Ungnade der US-Regierung im vergangenen Jahr und zog eigenwillige wirtschaftspolitische Entscheidungen nach sich. Heute ging es für die Aktie dann 2,5% nach oben, nachdem Trump nach einem Meeting mit dem neuen CEO dessen Arbeit lobte. So einfach kann es manchmal sein.
Absolut, ja. Und dann gibt's natürlich trotzdem auch noch ein paar Verlierer in den USA. Zu den größten gehörten heute Olin und Axt. Beide Werte verloren doch deutlich zweistellig. Der Chemiekonzern Olin enttäuschte mit einer Gewinnwarnung für das vierte Quartal. Das Halbleiterunternehmen Axt wiederum liefert überraschend schlechte Umsatzprognosen für das Jahresendgeschäft.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Ja, mit viel Spannung haben wir heute die Arbeitsmarktdaten in den USA für Dezember erwartet. Die ersten sauberen Werte nach dem Shutdown des Staatsapparates und seinen Folgen. Und die Wirtschaft hat mit 50.000 Stellen etwas weniger Jobs geschaffen als von Volkswirten erwartet. Die sind im Schnitt von 72.000 ausgegangen. Dennoch ist die Arbeitslosenrate überraschend stärker gesunken als gedacht. Sie liegt jetzt bei 4,4% nach 4,7% einen Monat zuvor.
Ob das jetzt so wirklich Licht ins Dunkel bringt, ist schwer zu sagen. Weniger geschaffte Stellen zeigen eine weitere leichte Abschwächung. Aber die Arbeitslosenrate ist natürlich weiterhin ziemlich niedrig. Das ist immer noch am Rande der Vollbeschäftigung. Die Lage ist also nicht so angespannt, dass die US-Notenbank sich gezwungen sieht, schon bei der Sitzung Ende des Monats erneut die Zinsen zu senken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zinspause geben wird, wie bislang erwartet, liegt laut FedWatch-Tool derzeit bei satten 97%. Frühestens im März wird dann also wieder an der Zinsschraube gedreht, wenn es natürlich die Daten hergeben. Aber es zeigt genug Schwäche im Arbeitsmarkt, dass weitere Zinssenkungen eben drin sind. Für den Moment reicht das der Börse offensichtlich.
Ja, und niedrigere Zinsen könnten helfen, dass wieder mehr Amerikaner sich ein Eigenheim leisten können. Das ist ja eines der neuen Steckenpferde der Trump-Administration, neben dem Einmarschieren in anderen Ländern natürlich. Diese Woche hatte er nämlich angekündigt, institutionellen Investoren den Kauf von Einfamilienhäusern zu untersagen, um die Hauspreise runterzubekommen.
Zusätzlich stellte er heute Nacht in Aussicht, dass die einst vom Staat geretteten Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden Dollar aufkaufen sollen, um die Finanzierungskosten für die Eigenheime zu senken.
Ja, und wegen der hohen Preise, Finanzierungskosten und auch Lebenskosten schaffen es immer weniger Amerikaner ins Eigenheim. Die Zahl der monatlichen Baubeginne von Häusern sank im Oktober auf das niedrigste Niveau seit der Pandemie im Jahr 2020, wie die Statistikbehörde heute mitteilte. Die Daten kommen wegen des Shutdowns im vergangenen Jahr fast 2 Monate später.
Während ein Großteil der Welt immer noch darum kämpft, die Inflationsraten zurück zur 2%-Zielmarke zu bringen, hofft China auf steigende Teuerungsraten, um die Deflationssorgen endlich zu beseitigen. Im Dezember ging es zumindest mal in die gewünschte Richtung. Die Verbraucherpreise stiegen so stark wie seit 34 Monaten nicht mehr. Um 0,8% legten die Preise zu.
Allerdings sanken die Erzeugerpreise im Dezember erneut, dieses Mal um 1,9% nach 2,2% im November. Damit sind die Deflationssorgen noch nicht gebannt, denn die Erzeugerpreise fließen mit Verzögerungen in Teilen in die Verbraucherpreise ein.
Deflation, also die sinkenden Preise, sind natürlich Gift für die Wirtschaft. Vor allem, weil Verbraucher dann nämlich anfangen, Ausgaben nach hinten zu schieben, in der Hoffnung, dass die Waren natürlich noch billiger werden. Nichts, was in Pekings Interesse im Moment ist, denn die Binnenkonjunktur schwächelt ja ohnehin schon seit einiger Zeit in China. Gut zu sehen ist das Ganze übrigens auch gerade am Automarkt. Der hat laut neuen Zahlen des chinesischen Branchenverbandes CPCA im vergangenen Jahr ziemlich an Schwung verloren.
2,28 Millionen Neuwagen wurden im Dezember im Reich der Mitte verkauft. Das waren 14,5% weniger als im Vorjahr. Und das Minus fiel nicht nur größer aus als im November schon, sondern es war der kräftigste Rückgang seit Februar 2024. Für das Gesamtjahr meldete der Verband einen Absatzplus von 3,9% und damit mit dem kleinsten Zuwachs seit 3 Jahren.
Und die Tendenz geht klar nach unten, da auch staatliche Förderungen ausgelaufen sind und natürlich nicht verlängert werden sollen. Immerhin im Ausland sind chinesische Autos mehr gefragt denn je. Mit 5,78 Millionen Fahrzeugen wurden 20% mehr Autos ins Ausland verkauft als im Jahr davor. Der Branchenverband rechnete wegen natürlich der Zölle auf chinesische Autos in Europa und natürlich auch in den USA mit eigentlich einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums auf 10%.
Und während Chinas Produkte in der Welt deutlich mehr gefragt waren, sind Waren made in Germany deutlich unbeliebter geworden. Im November sanken die deutschen Exporte um 2,5% im Vergleich zum Vorjahr. Ein so großes Minus gab es seit Jahren nicht mehr. Und es kam unerwartet. Volkswirte hatten eigentlich mit stagnierenden Ausfuhren gerechnet, nachdem im Oktober die Exporte der deutschen Wirtschaft um 0,3% und im September um 1,5% gestiegen sind.
Und der starke Anstieg des Goldpreises letztes Jahr sorgt für einen flotten Geldregen bei den Eidgenossen, hier unseren Nachbarn. Denn die Schweizerische Nationalbank hat im vergangenen Jahr wegen der Aufwertung des Goldbestandes einen Gewinn von 26 Milliarden Schweizer Franken erzielt, trotz der Nullzinsphase, in der die Schweizer schon wieder stecken. Die Notenbank erreicht damit zwar natürlich nicht den Rekordgewinn des Vorjahres von 80 Milliarden Franken, das Ergebnis gehört dennoch zu den höchsten in der Geschichte der SNB. Freuen wird es vor allem Bund und Kantone, die bekommen eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist Tradegate Direct. Tradegate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App Tradegate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. Tradegate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Die Augen waren heute vor allem auf den Supreme Court in den USA gerichtet, denn die obersten Richter in den USA wollten heute eigentlich entscheiden, ob denn die Zölle der Trump-Administration legal sind oder eben nicht. Bisherige Instanzen entschieden bisher ja in weiten Teilen, dass die Zölle nicht rechtens sind.
Und am Ende entschieden die Richter, dass sie nicht heute entscheiden werden, sondern wegen der Komplexität eine Entscheidung verschoben ist. Wir wollen heute dennoch auf mögliche Folgen schauen, denn aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
Die Entscheidung, wann auch immer sie denn dann kommen wird, ist ein Stresstest für die Finanzmärkte, sowohl für Aktien als auch für Staatsanleihen, denn die Folgen des Urteils können gravierend sein.
Sollten die Teile der Zölle tatsächlich für ungültig erklärt werden, könnte das Aktien einen kräftigen Boost geben. Vor allem den Werten, die direkt von den Zöllen betroffen und auf importierte Waren angewiesen sind. Etwa die Bekleidungs- oder auch die Spielzeugbranche.
US-Staatsanleihen können natürlich etwas unter Druck geraten bei so einem Urteil, denn weniger Zölle bedeuten auch weniger Druck auf die Preise für Konsumenten. Das ist für die natürlich erstmal gut, aber macht den Zinssenkungspfad für die US-Notenbank auch irgendwie schwieriger. Gleichzeitig belasten die ausbleibenden Zolleinnahmen natürlich das ohnehin ziemlich stark steigende Haushaltsdefizit der USA, unter anderem natürlich durch die Big Beautiful Bill. Die Effekte sollten aber realistischerweise überschaubar bleiben.
Einen deutlich größeren Rückenwind sollte es aber für Unternehmen geben durch den Wegfall der Zölle. Je nach Branche könnte der Einmaleffekt für die Gewinne in diesem Jahr ziemlich kräftig ausfallen. Das erwarten die Experten der US-Bank Wells Fargo laut einer aktuellen Studie.
Den größten Effekt sehen die Experten bei den Unternehmen aus dem Basiskonsumgüterbereich. Hier dürfte ein Wegfall der Zölle die Vorsteuerergebnisse in diesem Jahr um mehr als 6% erhöhen. In ähnlichem Umfang dürften auch die Gewinne der Industriekonzerne einen Boost bekommen, schätzt Wells Fargo. Den geringsten Ergebniseffekt erwarten die Analysten dann bei Energie- und Pharmakonzernen, da sie nicht direkt von den Zöllen betroffen sind und auch nicht von Zulieferungen, quasi die mit Zöllen belegt sind, abhängig sind.
Und auf der, Verliererseite stehen dagegen Unternehmen im Bereich Rohstoffe und bei Unternehmen, die in den USA produzieren und auch dort verkaufen. Denn die Zölle wirken protektionistisch aufs Geschäft. Also wie ein kleiner Schutzschirm, kann man vielleicht sagen. Der Effekt sollte aber auch eher überschaubar sein, sodass man da eher nicht drauf wetten sollte.
Besonders ein Auge sollten Anleger laut Wells Fargo auf Nike und Mattel werfen, sollte der Supreme Corp also gegen die Zölle entscheiden. Auch Deckers Outdoor, Under Armour, Crocs und American Eagle Outfitters seien einen Blick wert, da sie alle unter den Zollunsicherheiten litten.
Im Industriesektor dürften Caterpillar, Deere und auch Transportaktien wie UPS und FedEx von sinkenden Zollraten profitieren. Das erwartet Wells Fargo.
Allerdings, das gehört natürlich auch dazu, ist das alles wie immer mit der gebotenen Vorsicht zu genießen. Zum einen ist unklar, wie eindeutig der oberste Gerichtshof entscheiden wird und ob die Regierung nicht doch noch andere Wege finden wird oder einfallen, Zölle natürlich durchzuboxen. Optionen dafür gibt es auch auf juristischem Wege durchaus, aber zumindest reagieren wird der Markt auf ein solches Urteil auf jeden Fall.
Kassensturz. Alles, was wichtig ist für dein Geld.
Peter, was war dein teuerstes Investment deines Lebens?
Das ist relativ einfach. Das war unser Eigenheim, sprich unser Haus.
Ja, das ist für viele das teuerste Investment, auch für mich selbst. Ich habe ja auch gerade erst ein Grundstück gekauft. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch das emotionalste Investment, denn es geht ja auch nicht nur ums Geld, sondern auch darum, wo man vielleicht viele Jahre wohnen will. Das bringt jede Menge Fragen. Wo kaufen? Was kann ich mir leisten? Und ist das Haus oder die Wohnung überhaupt in einem guten Zustand?
So, und hier kommt, wir haben es vorhin ja angekündigt, tatsächlich ChatGPT ins Spiel. Also die KI, die blitzschnell Infos liefert und komplexe Sachen verständlich erklärt. Ihr kennt das, alle haben es schon ausprobiert und dran rumgetüftelt. Aber kann sie denn wirklich beim Immobilienkauf helfen? Kann sie Makler, Finanzberater oder tatsächlich Gutachter ersetzen? Spoiler, natürlich nicht. Aber als Assistent für die ersten Schritte ist sie richtig praktisch. Wir haben das alles nämlich mal selber getestet.
Fangen wir mal mit der Finanzfrage an. Kann ich mir das eigentlich leisten? Da hat uns ChatGPT gezeigt, das hängt stark vom Standort ab. In München zum Beispiel, 90 Quadratmeter kosten hier im Schnitt rund 785.000 Euro. Das hat uns zumindest ChatGPT so gesagt. Und bei 20% Eigenkapital, was so als Faustregel gilt, was man mitbringen sollte, wenn man eine Immobilie kauft, da wären das dann 157.000 Euro, die man bereit haben sollte. In Berlin dagegen, wenig überraschend, ist es natürlich deutlich weniger Geld. Da sind es 437.000 Euro, die eine 90 Quadratmeter große Immobilie kostet. Also da müsste man nur 87.000 Euro Eigenkapital mit einbringen.
Ja, die Unterschiede sind ziemlich groß. Wir haben die Zahlen vom Makler Andreas Eichler mal checken lassen. Seine Meinung, die groben Preise stimmen, aber natürlich ohne Kontext. Die KI sieht nicht, ob die Wohnung frisch saniert ist oder dringend renoviert werden müsste. Förderungen wie KfW-Kredite oder natürlich die eigene Lebenssituation bleiben ebenso außen vor.
Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Ist das Objekt überhaupt in Ordnung? Kleine Risse, muffige Keller, alte Heizungen, das merkt man oft erst vor Ort. Unsere Expertin Stefanie Schäfer, das ist eine Gutachterin, die hat uns Fotos von Schäden gezeigt und wir haben es dann direkt der KI weitergeschickt. Und das Ergebnis war ziemlich interessant, muss ich sagen. Die KI hat nicht nur die Probleme direkt erkannt, sondern sie gab auch Tipps, wie man diese beseitigen kann und hat auch grobe Kosten eingeschätzt, wie teuer es wäre, das zu beseitigen.
Jetzt kommt natürlich wie immer ein bisschen das Aber. Fotos alleine reichen nicht. Ein Riss kann harmlos sein oder ein ernstes strukturelles Problem verbergen. Material, Leitungen, versteckte Feuchtigkeit, das checkt eben nur ein Mensch. Also ChatGPT ist super, um sich vorzubereiten und die richtigen Fragen zu stellen. Aber gerade bei älteren Immobilien bleibt ein Sachverständiger dann doch unverzichtbar.
Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wo soll ich eigentlich kaufen? Die Lage ist natürlich entscheidend über Preis, Alltag und auch die Wertentwicklung. Und da haben wir mal drei verschiedene Städte miteinander verglichen, Berlin, Köln und München. Und in Berlin hat ChatGPT bestimmte Stadtteile wie Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Zehlendorf genannt. Randbezirke wie Wedding oder Pankow können aber genauso interessant laut der KI sein. Die Preisangaben stimmen grob. Die Berliner Maklerin hat uns das bestätigt, Michaela Bär heißt sie, und sie nannte uns dann ähnliche Werte, doch entscheidend ist auch laut ihr der Zustand der Wohnung.
Für Köln schlägt die KI Stadtteile Sülz, Lindenthal und Ehrenfeld vor. Die Kölner Maklerin Julia Braschos ergänzt aufstrebende Viertel wie Zollstock und weist darauf hin, dass viele Wohnungen gar nicht öffentlich angeboten werden, sondern direkt über Maklernetzwerke verkauft werden. Und die kennt ChatGPT natürlich nicht. Die Preisspanne variiert hier also etwas stark, je nach Lage und Zustand der Immobilie.
Und in München empfiehlt die KI Stadtteile wie Schwabing, Haidhausen und auch Neuhausen. Sie gibt dabei einen Richtwert von 785.000 Euro für eine 90 Quadratmeter Wohnung an. Und der Makler Eichler, der sich das dann für uns genauer angeschaut hat, ergänzt aber, dass die Neubauten in diesen Stadtteilen deutlich teurer sein können, oft über 2 Millionen Euro. Deswegen ist das wirklich nur so ein grober Richtwert, während die Bestandswohnungen in Randlagen bereits ab etwa 500.000 Euro zu haben sind.
Aber die sind natürlich eben auch nicht so wahnsinnig begehrt. Ich würde auch lieber in Schwabing wohnen als am Stadtrand. ChatGPT liefert also einen super ersten Überblick, haben wir vorhin schon festgestellt. Preise, Stadtteile, Orientierung. Aber sobald es um die Details geht, Finanzierung, Förderung, vor allem dann das Thema Baumängel bei älteren Immobilien oder eben auch das Thema konkrete Lagen, da kommt man eben nicht so ganz ohne lokale Expertise aus. Und das emotionale Feingefühl für ein Viertel, das kann die KI natürlich sowieso nicht leisten. Wer eben, der eine mag eben lieber Schwabing, der andere eben doch eher ein klassischer Neuhauser. Wer den gesamten Test übrigens lesen möchte, den wir gemacht haben, KI versus Realität, der kann dazu den Artikel von Sina lesen. Das war ihr eigenes Stück, schon aus Eigeninteresse hart recherchiert. Den Artikel dazu gibt's auf Focus Plus zu lesen. Den Link packen wir in die Shownotes. Er ist wirklich, wirklich sehr zu empfehlen.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Ein DAX-Rekord jagt den nächsten, so mögen wir das, kaum dass Sina ihren gehebelten DAX-ETF verkauft hat. Der DAX lief letztes Jahr sogar besser als der Nasdaq-Index, trotz aller Tech-Euphorie. Aber der entscheidende Unterschied liegt natürlich im Detail, das wissen erfahrene Börsenleute. Der DAX ist ein Performance-Index, Dividenden werden rechnerisch immer wieder reinvestiert. Anders als das natürlich beim Nasdaq der Fall ist, heißt, während andere Indizes nur die Kursentwicklung zeigen, arbeitet beim DAX der Zinseszinseffekt im Hintergrund. Und 2026 wird der besonders stark.
Ja, da überlegt man direkt wieder, ob man nicht doch nochmal wieder den DAX kaufen sollte. Aber schauen wir mal, noch nicht. Aber schauen wir mal genauer in den Dividendenkalender. Der zeigt nämlich, dass die meisten DAX-Konzerne ihre Ausschüttung weiter erhöhen. Wir haben uns die Tabelle genauer angeschaut und drei echte Ausreißer rausgesucht, also Unternehmen mit besonders starken Dividendensprüngen.
Und da fangen wir an mit Siemens Energy. 2025 gab es gar keine Dividende. 2026 sollen es 0,70 Euro je Aktie werden. Bei einem Kurs von rund 118 Euro gibt das noch eine überschaubare Dividendenrendite von etwa 0,6%. Aber psychologisch ist der erste große Schritt getan.
Ich bringe dann jetzt nochmal direkt einen größeren Ausreißer, und zwar Adidas. Die Dividende steigt nämlich von 2 Euro auf 2,86 Euro. Und das ist tatsächlich sogar ein Plus von über 40%. Also einer der größten Sprünge im gesamten DAX. Nach den schwierigen Jahren zeigt Adidas damit klar, die Ertragslage hat sich deutlich verbessert. Beim Kurs von rund 167 Euro liegt die Rendite dabei etwa 1,7%. Also natürlich kein Dividendenmonster, aber ein starkes Wachstumszeichen.
Und dann haben wir da natürlich noch Rheinmetall. Die Dividende steigt von 8,10 Euro auf 10 Euro in diesem Jahr. Absolut beeindruckend, auch wenn der Aktienkurs mit über 1.600 Euro bereits ziemlich hoch ist. Das haben alle mitbekommen. Rendite liegt natürlich bedingt durch diesen Superhype bei nur 0,6%. Aber der absolute Dividendensprung zeigt, wie stark die Gewinne eben gewachsen sind. Rheinmetall gehört also klar zu den großen Profiteuren, vor allem wegen der aktuellen geopolitischen Lage.
Unterm Strich sieht man also, die Dividenden bleiben ein zentraler Treiber für den DAX. Auch Versicherer wie Allianz oder Münchner Rück, Industriegrößen wie Siemens oder auch SAP, viele weitere erhöhen.
So schaut's aus, und vor allem, du hast gerade schon die großen Dividendenzahler natürlich genannt, Allianz, Münchner Rück und Co., die auch mit wirklich sehr hohen Renditen locken. Die vollständige Übersicht über die Dividendensaison 2026 mit allen DAX-Werten, mit allen erwarteten Dividenden in diesem Jahr, basierend auf der Studie der Deka Bank, und natürlich vor allem, viel wichtiger, allen Terminen. Das heißt, ab wann Dividendenjäger auf jeden Fall mal spätestens die Aktie im Depot haben müssten, haben wir als große Geschichte für euch hinterlegt auf Pocus Plus. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch mal schon quasi nach den wichtigsten Dividendenaktien im DAX den Kalender alles rot markieren. Und ich würde sagen, damit machen wir die Bücher für heute und für diese Woche zu. Wir sagen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch ein entspanntes Wochenende. Nicht vergessen natürlich, diesen Podcast zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Kommentar darf man auch gerne hinterlassen, auch das hilft immer weiter. Ansonsten wünschen wir euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.